Das ist so was Schönes, wenn man sich versammelt am Sonntagmorgen zum Gottesdienst und dann schlägt Gottes Wort manchmal eine Seite an. Ich will Sie heute grüßen mit solch einem Wort, das uns erschrecken kann. Seid wachsam und nüchtern, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und das hängt mit unserem Wochenspruch zusammen. Dazu ist gekommen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir wollen das Lied singen, Ich stehe in meines Herrn Hand. Dort kriegen wir Sicherheit und Frieden. 306, wir singen die Verse 1 und 2 und dann den letzten, den fünften Vers. Herr Jesus Christus, dafür können wir nur danken, dass du selbst so spürbar und erfahrbar uns Schwache tragen willst. Und wenn wir uns hier versammeln, dann bringen wir ja all das mit, die Enttäuschungen und auch das Versagen, wo wir dir nicht treu waren, wo wir deinem Wort nicht gefolgt sind, wo andere Gedanken und Mächte unser Leben bestimmt haben als du. Und wir möchten dir Dank sagen, dass du nicht die Hand von uns abziehst, sondern dass du uns jetzt auch heute Morgen suchst und uns deine ganze Liebe schenkst, da, wo du Schuld vergeben willst, Schuld, die wir bekennen und bereuen und auch vor dich bringen. Wir wollen dir danken, dass du nicht für uns verstößt und nicht die Hand von uns wendest. Und wir möchten dich bitten, dass du das auch heute uns ganz groß machst, wie wir in dir geborgen und sicher sein können in all den Anfechtungen unseres Lebens. Du weißt, wie viel auch von uns heute umgetrieben, in Angst und Unruhe sind. Gib du uns deinen Frieden Und wir wollen dir auch jetzt in der Stille all das bringen, was uns belastet und bedrückt. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du dein Wort nicht brichst und keinen hinausstößt, der zu dir kommt. Amen. Lese aus dem Epheserbrief, wo Paulus ja einen schweren Kampf gehabt hat mit der Gemeinde von Ephesus, bis sie gebildet war. Und dann schreibt er dort in den letzten Versen des Epheserbriefs, Kapitel 6, von Vers 10, von dem Kampf, in den wir als Christen gestellt sind. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Ich bin überzeugt, Sie könnten jetzt viel erzählen, welchen Versuchungen und Bedrohungen Sie in den letzten Tagen ausgesetzt waren. Und wie listig das oft geht. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, und das ist schon schwer, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, und mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen, und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Wir wollen hierzu das passende Lied singen, Ein feste Burg ist unser Gott, 201, die Verse 1 bis 3.
Oh.
Das Lied hat für viele die Bedeutung verloren, weil sie gar nicht mehr wissen, wie umkämpft und bedroht sie sind. Heute ist ja der Sonntag Invocavit, der Beginn der Passionszeit. Und das beginnt traditionell mit der Erinnerung daran, dass wir mit den dämonischen Mächten der Hölle zu kämpfen haben in unserem Leben. Da ist oft der Predigttext die Versuchung Jesu oder heute aus Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Und Sie müssen heute besonders aufpassen, weil immer wieder das Passionsleiden Jesu falsch dargestellt wird in der Öffentlichkeit. Gar keine Frage, dass es in unserer Welt sehr viel Unrecht und Bosheit und schreckliches Elend gibt. Aber es hängen nicht viele am Kreuz. Und es ist eine gotteslästerliche Darstellung, wenn am Kreuz bis hin zu einem Tierkadaver baumelt. Ich bestreite nicht, dass Tiere leiden, und es tut mir auch im Herzen weh. Aber das ist mit dem Leiden Jesu doch nicht vergleichbar. Ich will doch an dem Leiden der Unterdrückten der Welt nichts abbrechen. Aber noch nie hat ein Mensch so gekämpft wie Jesus mit der Hölle. Noch nie wurde ein Mensch dorthin gestoßen. In die Verdammnis, weg von Gott, was Jesus für dich und für mich getragen hat. Das ist ganz anders und größer, und das kommt auch darin eben zum Ausdruck, in diesem Abschnitt, der hier in Lukas 22 uns überliefert ist, Vers 31 bis 34. Das ist, bevor Jesus in den Garten Gethsemane geht, sagt er zu Petrus und redet ihn mit seinem alten Namen an: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu Jesus: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Herr, bewahre unseren Glauben. Amen. Das ist heute eine, endlose Diskussion um die Sicherheit des Fliegens. Wenn so viele Flugzeuge abstürzen, Mensch, kann man da noch in die Luft gehen? Das ist so riskant und gefährlich, sagen viele. Und die Flugzeugfirmen haben jetzt alles natürlich dran gesetzt, um die Sicherheit noch mehr zu gewährleisten, obwohl ja enorm viel getan wird. Da hat doch eine amerikanische Flugzeugfirma, nur weil sie festgestellt hat, dass da zwei Drähtchen falsch gepolt waren, alle Flugzeuge dieses Typs rund um den Erdball untersuchen lassen, ob überall die Tausende von Drähte, die da sind, in der richtigen Buchse sind. Wissen Sie, um was geht? Das ist ja schlimm, wenn man den linken Motor ausschaltet, wo der rechte ausgeschaltet gehört. Da hängt ja viel dran, aber nur wegen zwei kleinen Drähtchen. Ja, fürs Leben muss man sowas tun. Das ist man schuldig. Das ist nötig. Richtig. Bloß warum sind wir dann beim Warnruf Jesu so erstaunlich gleichgültig? Wenn er hier davon spricht, dass der Satan uns alle mit sich reißen will. Ach, sagt einer, gibt's denn wirklich einen Satan? Nö. Gibt's es wirklich? Nun möchte ich mit Ihnen gar nicht die Ereignisse unseres Jahrhunderts erwägen. Diese grauenhaften Völkermorde, das maßlose Leiden. Ich möchte mit Ihnen nicht reden über das, was Sie in Ihrem eigenen Umkreis erleben. Wie plötzlich blühende Familien zerstört werden, wie hoffnungsvolle junge Menschen in den Abgrund gehen. Unerklärlich, was ist mit dem jungen Mann plötzlich los? Ich möchte Sie nur bitten, dann gehen Sie, wenn Sie das wissen wollen, ob es einen Teufel gibt, gehen Sie einmal in die Stille mit sich selber. Und dann werden Sie über die Frage nicht mehr diskutieren. Wenn Sie sich einmal im Lichte Gottes prüfen, was ist das in mir? Was die Bibel sagt, von Anfang an, als die Menschen sich von Gott losgerissen haben, sind sie nicht in einen neutralen Freiraum gekommen, sondern in dem Augenblick hat eine Großmacht der Dunkelheit sie besetzt. Das Böse hat die Menschen mit sich gerissen. Der erste Streit geschieht, der erste Mord kommt und diese Welt ist hineingerissen in Dunkelheit und Finsternis. Und wir selber sind ja mit drin, nicht als die Unschuldigen, sondern als die bewusst und mit Willen Sündigen, das Böse tun, hassen, neiden, üble Worte reden, schlechte Gedanken haben. Es ist so gut, dass die Bibel sagt, du darfst trennen zwischen dir selbst und der Macht, die dich besetzt hat. Das ist ja Hoffnung für uns. Aber heute haben wir also uns auseinanderzusetzen mit dem Kampf, in den wir gestellt sind. Mit dem Kampf mit den Satansmächten. Mein erster Punkt, was mir da bei den Worten Jesu auffällt, das muss sein. Das muss sein. Also ich habe auch schon oft gesagt, Herr, warum lässt du denn so viel zu für diese Teufelsmächte? Warum gibst du denen so viel Raum? Ich darf sagen, dass wir das nicht beantworten können. Es ist nur eine Tatsache da, wo wir weg sind von Gott, dass diese Mächte uns regieren. Wir sollen uns hüten, eine Antwort darauf zu geben, aber immerhin in dem, was uns Jesus heute sagt, wird uns sichtbar, dass das auch etwas Gutes hat. Nein, das kann doch nicht sein. Wenn man dran denkt, wie viele Menschen von den dunklen Satansmächten in die Hölle hinuntergerissen wurden und wie viele nicht umgekehrt sind, wie viele sich von Gott losgesagt haben, mit Spott auf den Lippen gestorben sind, das kann doch nicht gut sein. Nein, das kann nicht gut sein. Es ist nur gut für die Gemeinde Jesu. Warum denn? Weil der Satan sieben kann. Und schon in dem Wort wird es deutlich, er kann nicht vernichten. Es gibt irgendetwas, was da bleibt, übrig bleibt, das er nicht zerstören kann. Sie kennen ja das Bild von dem Sichten von der Tenne, wo man dann das Getreide, das gedroschene Getreide hochwirft und der Wind fährt rein und die Spreu wird weggeblasen. Aber da fällt ja dann das Korn durch. Und was wir heute hier erörtern, ist ja unheimlich, dass wir immer wieder in Stürme hineingeführt werden, wo viele, viele als Spreu weggeblasen werden. Und das einzig Positive ist, es bleibt hoffentlich ein bisschen was an Frucht übrig, an Korn, an Bleibendem, was nicht Spreu ist. Also das muss offenbar sein. Wir brauchen solche Sichtungszeiten. Das muss immer wieder passieren bei der Gemeinde Gottes, dass da geprüft wird, ist das wirklich echt? Geht das wirklich unter die Haut? Oder ist das nur Fassade? Ist das nur Tünche außen? Ist das nur Hülse? Ist das nur Begeisterung des Blutes, Rausch, was man da an frommen Worten plappert? Oder ist das wirklich echt gelebt mit Gott? Ja, an dieser Stelle möchte man sagen, was ist denn das, was da übrig bleibt? Sie kennen die Gestalt des Hiob, ein Mann, der wirklich in seinem Gewissen gebunden ist an Gottes Wort und der nur tut, was der Herr will. Und dann kommt der Satan und jetzt wieder in dieser notwendigen Funktion der Reinigung und Prüfung. Und es ist wie ein grausamer Test, den man kaum mitverfolgen kann. Wie die Kinder umkommen, was ist das? Was bricht da über den Vater zusammen, als dass der ganze Besitz verloren geht? Und er sagt in großer Ruhe, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Wissen Sie, das ist der Kern, dass man in Gott ruht. Der Glaube ist nicht bloß ein Spruch oder ein Gefühl oder ein Fürwahrhalten, sondern ein Leben in Gott. Aber dann wird's ja dem Hiob auch noch schwer, als anfängt sein Körper voll Krankheit zu leiden und er sitzt da und ist hinausgestoßen aus seinem Haus und die anderen noch anfangen, ihn zu lästern und sagen, du gib doch deinen Glauben auf. Wer kann denn einen solchen Test überhaupt durchhalten? Was bleibt denn da über? Kann man denn dann wirklich noch sagen, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand? Sind sie nur Christ geworden, damit es ihnen im Berufsleben besser geht oder damit sie gesünder sind? Sind sie nur Christ geworden, weil man dann mehr Erfolg hat im Leben? Lassen Sie das. Unser Gott will ihr Herz. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das muss in den Sichtungszeiten offenbar werden, wenn man gesiebt wird. Und das muss geprüft werden, ist da wirklich etwas dran? Das ist gut, dass das alte Laub von den Bäumen gefegt wird, von den Winterstürmen. Und es ist gut, dass die morschen Bäume zerbrechen. Die sollen fallen, die müssen fallen, die haben keinen Wert mehr. Und das ist auch so, dass um uns her viel Christlichkeit und Kirchlichkeit zerbricht. Auch organisatorische Fassaden werden zerfallen. Aber was bleibt denn? Was bleibt denn über? Was kann man denn noch halten? Was ist denn noch? Wir sollten einfach einmal festhalten, dass Gott sein Reich baut in Anfechtungen und in Verfolgung. Und sagen Sie nie so leicht, dass die Verfolgung immer auch Stärkung war. Wo Verfolgung der Gemeinde Jesu war, sind Millionen und Abermillionen weggelaufen von Gott. Und wer von Ihnen nur noch ein wenig den Kirchenkampf des Dritten Reiches miterlebt hat, weiß, wie klein das Scherlein der Beter war und der treuen Bekenner. Sagen Sie nicht so schnell, das wirkt eine Reinigung, weil man mit Wehmut dran denkt, wie viel einfach in diesen Verfolgungen auch weggeblasen werden, weil es wirklich nur Spreu ist. Natürlich leben wir heute in einer Sichtungszeit. Natürlich wird heute gesiebt in einer Fülle von Irrlehren und Modemeinungen, die in der Christenheit vertrieben werden. Und da wird es uns bang, Herr, bleibt da noch was übrig, wenn da gesiebt wird? Da sind wir am zweiten, ob wir durchhalten. Ob wir durchhalten, das ist die Frage. Ob wir dabei sind bei denen, die bewährt sind. Ich habe immer Freude, wenn in der Bibel erzählt wird von Simon Petrus, weil das ein Mann war. Solche Mitarbeiter brauchen wir. Solche Leute können wir einsetzen in der Jugendarbeit. Die können wir in der dritten Welt brauchen. Meint man. Aber das ist falsch. Er war ja ein toller, begeisterungsfähiger Mann. Ein Mann, der sich einsetzt bis zum Letzten. Der nicht sagt, so, jetzt bin ich müde. Und wenn er's wäre, dann würde er noch mal 3 Stunden weiterarbeiten. Ein Mann, der bis zum Letzten ringt und kämpft. Ein Mann des Willens, ein belastbarer Mann, ein Mann der Hingabe, ein Mann der Entschiedenheit, der nicht so, so, ja, ja und ein bisschen und so, sondern der ganz seine Sache macht. Vielleicht haben Sie ihn zu schnell verurteilt. Er ist wirklich von all den Charakterbildern, die wir haben, einer der hingebungsvollsten. Aber Jesus sagt zu ihm, Simon, das ist Sand. Und jetzt müssen Sie es einmal verstehen. Und wenn sie den glühendsten Glaubenseifer hätten, es wäre Sand. Und wenn sie den aufopferungsvollsten Willen der Hingabe hätten, der Teufel wird sie in einem Atemzug matt setzen. Und wenn sie belastbar wären, ich könnte jetzt alles einsetzen, wenn ihr Herz voll Güte und Liebe wäre, wie es noch nie einen Menschen, einen Wohltäter gab, der Teufel würde sie im Nu matt setzen, weil seine Macht so groß ist. Ja, warum kann er denn das? Weil er bei uns allen etwas findet. Beim Simon war es doch Hochmut. Er hat ja stolz sein können auf das Erreichte. Matt gesetzt. An einer Stelle, wo er gar nicht gedacht hat, dass eine große Auseinandersetzung für Jesus läuft, in dem Gespräch mit dieser Magd nachher am Feuer, ganz harmlos begann es: Liebe Schwestern und Brüder, kein Christ sitzt hier, ohne dass er schwach ist. Und es gibt gar keinen, der von sich aus mit seiner Kraft und mit seinen Entschlüssen den Teufel besiegen kann. Ist ja so furchtbar, dass bei vielen Menschen im Kopf rumspuckt, die Christen, die da sonntags in die Kirche gehen, die seien besser als andere. Nein, im Gegenteil. Wir wissen, dass wir nichts können. Die anderen sagen, ich kann doch mein Leben bessern, ich bin gut, ich mache mir Vorsätze. Wir sagen, das lernen wir an dem Petrus, das kann man nicht. Weil das solche unheimlichen Mächte sind, die jeden mit sich ziehen. Der eine ist verführbar mit seinem Mundwerk, wo Übles redet, der andere mit seinen unreinen Gedanken, der dritte mit seinem Blut. Und der Teufel weiß genau, wo er uns matt setzen kann. Und wenn die Gnade Gottes uns verlässt, dann kann jeder von uns in die tiefsten Tiefen fallen. Jeder von uns. Es ist ja was Großes, wenn einer in seinem Glauben anfängt zu beten und zu sagen, Herr, bewahre mich. Wenn er merkt, ich brauche die Bewahrung Jesu. Es ist noch schöner, wenn Sie ein paar gläubige Leute haben, die für Sie beten. Jeden Tag. Treu. Herr, bewahre ihn. Auch die Kranken, die in Anfechtungen gestellt sind, Herr, bewahre sie. Aber am allerschönsten ist, wenn der Herr Jesus für sie betet. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das kann passieren, dass wir sündigen, aber dass der Glaube nicht aufhören darf. Dafür sorgt Jesus, der Herr, und das ist so wichtig. Denn auch wenn wir Unrecht tun, dass der Herr uns nicht loslässt und wieder zurückführt in sein Licht. Herr, bewahre uns in der Stunde der Versuchung. Das ist doch gut, dass wir heute einmal so ganz offen darüber sprechen, dass wir alle ganz schwer umkämpft sind. Kein Brautpaar, das hier ein Ja-Wort sagt, das nicht umkämpft ist, das alles scheitern kann. Kein Mensch, der Gott dienen will, der nicht Schande für Gott machen kann. Und wenn dann die anderen sagen, ha da, die Frommen, dann wollen wir es in die Welt hineinschreien, umkämpft, versucht und voll Sünde, aber erfahrene Barmherzigkeit Gottes im Leben haben wir kennengelernt und die Güte Gottes, der uns hält. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, denn das will der Satan. Der will von Gott wegreißen. Der will mutlos machen. Und das darf ich für all die sagen, die in schweren Depressionen sind. Da hält dich Jesus. Du hältst dich nicht. Und selbst in Zweifeln und in Nöten, selbst wenn aus dir all das herausquillt und du es nimmer fassen kannst, das ist auch der Grund, warum ich so sorgend bin, wenn heute so viele Bewegungen auf das Fühlen wieder achten. Das kann sein, dass sie gar nichts fühlen, dass sie in Angst und Unruhe sind, dass sie zittern und doch haben sie den Frieden Gottes, weil Jesus für sie betet. Er steht zur Rechten des Vaters und bewahrt sie und sie sind geborgen bei ihm. Dann kann sie nichts mehr aus der Hand des Vaters reißen, sondern sie sind geborgen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Mein letzter Punkt gibt das weiter. Also ich wollte sagen, das muss sein, diese Sichtung, so schwer es uns fällt, sie muss sein. Halten wir durch? Nein, keiner hält durch. War der schönste Brief, den mir ein Entwicklungshelfer geschrieben hat, der in einer schwierigen Aufgabe stand, dass er sich nur halten lässt durch das Lied »Stark ist meines Jesu Hand« und er wird mich ewig fassen. Nicht, weil ich so viel kann, nicht, weil ich so ein toller Kerl bin, sondern weil Jesus mich bewahrt. Gib das weiter. Wenn du dich dermal einst bekehrst, so hieß früher im Luthertext, und wenn du der einst dich bekehrst, heißt jetzt, wenn du einmal dich bekehrst, ja, war der Petrus noch nicht bekehrt. Er war doch bekehrt. Wir kennen doch die Geschichte Lukas 5 beim Fischzug, als er die Netze auswarf und mit den vollen Netzen zurückkam. Wenn du einmal dich bekehrst, ja, was ist jetzt los? Das ist gut, dass alle, die einen Anfang mit Jesus gemacht haben, daran erinnert werden, es ist noch nicht zu Ende. An der Stelle lernt man nie aus, denn kaum ist man zum Glauben gekommen, bildet man sich schon wieder was ein und sagt, naja, ich bin so gut im Vorwärtskommen, ich singe jetzt so schön oder ich kann Bibelworte auswendig oder ich mache meine stille Zeit so gut oder ich habe auch so viele praktische Werke schon getan, gefällt man sich in seiner Rolle, dann kann der Teufel meisterhaft uns in Sicherheit lullen und sagen, komm, ist doch alles gar nicht mehr schlimm. Und dann erleben wir, wie er wegreißt, von Jesus wegreißt. Das ist der einzige Punkt, bei dem er, der Satan, nichts ausrichten kann. Er kann nichts gegen Jesus tun. Darum ist ja die Versuchungsgeschichte so wichtig, wo er versucht, Jesus auch aus dem Gehorsam des Vaters zu reißen und am Ende muss er weichen. Darum ist die Passionsgeschichte so wichtig. Er bietet alle dunklen Mächte auf, alle Leiden und Qualen, um Jesus in dieser Leidenszeit wegzutrennen von Gott, dass er flucht. Nein, er tut's nicht. Er bleibt beim Vater. Und der Einzige, der uns bewahren kann, ist Jesus. Wir sollten offen davon reden, zu allen, mit denen wir zusammenkommen. In unserem Leben gibt's viel Enttäuschung, viel Sünde, viel Untreue. Aber wir haben die Macht Jesu erlebt. Liebe Freunde, etwas anderes kann von Christen nie gepredigt werden. Das ist das Zentralthema und das Herzstück unseres Glaubens. Wenn du dich einmal bekehrst, das heißt, wenn du einmal wirklich merkst, ich kann nur mit Jesus allein etwas tun, sonst nichts, dann stärke deine Brüder, dann bist du ein Seelsorger. Und viele haben vielleicht nicht den Mut, sich jemand anzuvertrauen mit einer Not. Und wenn das nur eine Suchtabhängigkeit ist oder eine andere Not, du darfst das jedem gläubigen Menschen anvertrauen. Es gibt keine Sündennot, die nicht ein gläubiger, bekehrter Christ mitempfinden kann und wo die Finger auf ihn selbst zeigen. Wir wissen doch, wie der Teufel uns versucht. Der Petrus kann wie niemand sonst andere stärken, indem er sie nämlich nicht noch einmal zu neuen Aktionen treibt, wie es heute in der Christenheit gang und gäbe ist. Noch mehr tun, noch mehr Opfer, noch mehr wagen, noch mehr einsetzen, noch mehr wirken. Werde du im Glauben stark, ergreife du Jesus und lebe fröhlich deines Glaubens. Das kann Petrus weitergeben. Solche Leute verstößt Jesus nicht, im Gegenteil. Aus deren Leben macht er so viel, dass die Wirkungen als ein Segen sich in die Welt ergießen. Eigentlich sollte das genug sein, dass man nie mehr von Christen Heldengeschichten erzählt. Die gibt's nicht. Das größte Wunder ist und bleibt, dass Jesus solche gestrandeten Leute wie den Versager Simon Petrus umpolt, aus lauter Gnade und Güte. Und das Wunderbare ist ja, dass dieser Seelsorger auch die richtigen Worte findet, weil er Geduld hat. Und er kann mitfühlen mit den Schwachheiten anderer. Und er kann denen Mut machen und sagen, der Herr gibt dich nicht auf. Und ich werde nicht müde, ihnen das zu predigen und zu predigen, so wie der Hahn oben auf der Kirche bleibt. Und daran erinnert, nicht ans Wetter. Er erinnert uns alle daran, dass wir alle Verräter Jesu sind und nur getragen werden von seiner unendlichen Güte. Und dann wird uns diese Leidenschaft auch erfüllen. Wir wollen gar nichts anderes weiter sagen als die Hauptsache, bleib bei Jesus, halt ihn fest, verlass sein Wort nicht, bleib ihm treu. Blick auf ihn. Das bleibt das Herzstück des Glaubens und weiter kommen sie nicht mehr, als Jesus sie ansieht und sie lieb hat. Und sie wissen, er lässt mich nicht los. Ich habe es Ihnen oft erzählt, dass ich den einen Grabstein von dem Missionar Rebmann draußen in Korntal auf dem alten Friedhof so eindrücklich finde, wo draufsteht in englischer Sprache, es war der Entdecker vom Kilimandscharo, safe in the arms of Jesus, sicher in den Armen Jesu. Amen. Nun wollen wir singen das Lied von dem Liedblatt, Stark ist meines Jesu Hand. Das kommt nur in dem Liedblatt, das ist die Nummer 7. Wir singen die Verse 1, 2 und 4 und 5. 1, 2, 4 und 5 nach der Melodie, großer Gott, wir loben dich. Wir wollen beten. Lieber Herr, du machst uns ja so mutig, dass wir nichts mehr fürchten brauchen, nicht einmal mehr die Macht der Hölle, nicht einmal mehr die trickreichen Versuchungen des Bösen. Weil du mitgehst, auch wenn wir von hier weggehen. Und wenn manche von uns in Verhältnisse kommen, wo man meint, die Hölle sei los, dann schenkst du deinen Frieden, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen. Vielen Dank, dass du auch unseren Glauben immer wieder festmachst. Und das wollen wir auch nur, dass deine Hand uns ganz fest halten kann. Und es soll nichts mehr in unserem Leben geben, das anderen Mächten gehört als dir. Kein Stück unseres Geldes, nichts von unserem Willen und auch kein heimliches Gebiet von unseren Gedanken, das wir vor dir versperren und das wir deiner Herrschaft entziehen. Lieber Herr, reinige und heilige uns durch und durch, dass du auch unser ganzes Leben gebrauchen kannst und daraus viel wirkst, dass wir hören, was du willst und verstehen, was du meinst, und dass wir deine Kraft erfahren, auch in all dem, das wir tun. Wir wollen jetzt auch bitten für alle, die so umkämpft sind, für alle, die in Anfechtungen stehen, für die Kranken besonders und die Leidenden und die Trauernden. Du kannst sie dort stärken und aufrichten. Wir wollen dich aber besonders auch für unsere Jugend bitten, und für alle, die die ersten Schritte im Glauben machen, dass sie nicht nur in eine oberflächliche Begeisterung hineingeraten, sondern wachsen in der Gemeinschaft mit dir und im Hören deines Wortes. Und wir bitten dich für die ganze weltweite Christenheit, bewahre du deine Gemeinde in der Stunde der Versuchung, dass wir nicht dich und deine Gnade wegstoßen und damit alles verlieren, was du uns schenkst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch das Lied 547, den zweiten Vers. Sie wissen ja, dass das das Lieblingslied von Ludwig Hofacker war. 547, den zweiten Vers. Das macht uns fröhlich und zuversichtlich. Gerade das ist etwas, was uns handeln lässt und nimmer in der Angst lässt. Freuen uns, Frau Maria Kosin ist zurückgekehrt von einem Dienst in Südafrika. Darf ich Sie bitten? Sagt ein kurzes Wort hier.
Ich freue mich, dass ich nach einem Jahr wieder hier sein darf, wenn auch ein Großteil meines Herzens immer noch in Südafrika ist. Ich habe ein Jahr lang mit einer südafrikanischen Missionsmannschaft mitgearbeitet, namens Africa Enterprise, als freiwillige Helferin. Africa Enterprise ist 1960 gegründet worden und hat sich zum Ziel gesetzt, das Evangelium in den Städten Afrikas zu verkünden im Kontext Afrikas. Für Südafrika bedeutet das natürlich auch Versöhnungsarbeit. In Pietermaritzburg ist ein großes Konferenzzentrum. Dort habe ich im Haushalt mitgearbeitet, in der Küche, und daneben auch an Konferenzen und Missionseinsätzen teilgenommen. Ja, aus der Fülle des Jahres wollte ich vielleicht ein Beispiel bringen von einem Missionseinsatz in Fort Beaufort in der Kapprovinz. Das war für Evangelisation, Versöhnung und Aktion, nennt sich das. War eine 4-Tage-Einsatz.
Ein bisschen näher und lauter, wenn es geht.
Es war ein 4-Tage-Einsatz. Es begann mit einem Auftakt in der Stadthalle, und dann waren täglich Einsätze in Banken, in Geschäftshäusern, in Kirchengemeinden, und abends waren gemeinsame Veranstaltungen, wo versucht wurde, die Schwarzen, die Farbigen und die Weißen zusammenzubringen, und es wurde gezielt das Thema Versöhnung angesprochen. Und nach diesen 4 Tagen, es war für mich überwältigend zu sehen, wie in diesen Abendveranstaltungen wirklich Menschen erkannt haben, dass sie wirklich sich versöhnen müssen, wo es dann vorkam, dass sich Weiße und Schwarze das erste Mal in ihrem Leben umarmten und miteinander Gemeinschaft hatten. Und dann zu sehen, wie sich auch ein Pfarrer der niederländisch reformierten Gemeinde dort wirklich erkannt hatte, wie schuldig er auch selbst geworden ist, und dann seine Kirche für die Abschlussveranstaltung öffnete. Als das passierte und dann viele Leute aus seiner Gemeinde in diese Kirche kamen und sahen, dass dort schwarze Leute sitzen, sind sie umgedreht auf dem Absatz und wieder rausgegangen. Es gab sehr viele Kirchenaustritte, aber er ist standhaft geblieben. Und es gibt jetzt dort eine Arbeitsgruppe auch, eine gemischtrassige Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig trifft, miteinander Gemeinschaft hat und versucht jetzt in ihrem Bezirk Gemeinschaft und Versöhnung zu leben. Und das war für mich eine Hoffnung für Südafrika.
Danke. Das ist die Arbeit, die Bischof Festo Kiwenschere begründet hat, den Sie ja kennen. Wenn jemand Näheres wissen will, Frau Kosin ist ja nachher, vielleicht bleibt sie noch kurz da vorne, falls jemand die Adresse will. Dort ist auch möglich, für einige Monate einen Einsatz zu tun, nur auf eigene Kosten. Man muss es eben selber finanzieren, aber die freuen sich sehr, wenn auch Ausländer dort mitarbeiten. Wir haben auf Ihre Plätze legen lassen das Blatt von Hilfe für Brüder. Zum 10. Mal haben wir nun dieses evangelische Fastenopfer ausgerufen, so genauso ein Passionsopfer, weil uns das wichtig war. In der weltweiten Not sollten wir nicht nur äußere Hilfe geben, sondern immer verbunden mit dem Besten, was Christen geben können, dem Evangelium von Jesus, der das Leben von sündigen Menschen neu macht. Und ich wollte es Ihnen bloß zur Kenntnis geben, weil das auch in vielen Exemplaren in diesen Tagen in Deutschland verbreitet wird, weil wirklich das wichtig ist. Diese Arbeit von Pietermaritzburg, African Enterprise, haben wir, es war eines der ersten Projekte, die wir gefördert haben. Wir haben dort die ganzen Reihe dieser Bauten erstellt. Und es ist eigentlich etwas für mich Bedrückendes, dass mit den Einsätzen, die die machen, die Unterstützung der Gläubigen in Südafrika zurückgeht. Die haben sehr große Finanzprobleme. Es ist eben doch ein wenig auch für uns belastend, dass es nur ganz kleine Kreise sind, die die Versöhnung über die Rassengrenzen hinweg suchen, auch mit dem Evangelium. Und darum danke ich Ihnen so, dass Sie uns immer wieder befähigen in dieser Arbeit von Hilfe für Brüder, dass wir das tun können, und Sie wissen ja, wie das auch in die Weite geht. Beten Sie dafür. Südafrikas Probleme, nur zum Beispiel, wären leicht zu lösen, wenn die Gläubigen, schwarz und weiß, zueinander finden würden. Dann gäbe es keine Rassenprobleme mehr. Es gibt in Südafrika viele gläubige Menschen. Es ist eine Not, die uns drückt. In unseren Projekten, die wir jetzt haben, sind es ganz andere Dinge. Da sehen Sie, für die ist heute unser Opfer bestimmt. Was mir dort sehr wichtig ist, sind diese einheimischen Missionen. Am erfreulichsten, das, was wir dort als erstes haben mit den Brasilianern, die da in den Amazonas wollen und dort das Evangelium predigen unter diesen leidenden Indianerstämmen, die ja so entrechtet sind und so viel Not haben. All das können wir fördern und ich danke Ihnen auch für Ihre Gaben. Wir wollen heute das Opfer dafür nehmen. Getraut werden am nächsten Samstag. Andreas Hausmann, Diplom-Ingenieur, Sonnenbergstraße 5b und Johanna Schiffbuch, Studentin der Pädagogik aus der Stitzenburgstraße 13. Am Samstag um 13 Uhr. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.